in der Behandlung unseres Schriftwortes, nachdem wir in den vergangenen Kapiteln gesehen hatten, wie der Feind sich aufmachte, die Gemeinde von innen her anzugreifen. Das ist in Sonderheit in Kapitel 5 bei Ananias und Sapphira zu sehen, wo wir den Kampf des Feindes von innen her haben. So vollzieht sich auch ein solcher Kampf letztlich in jedem Herzen der Gläubigen. Nämlich, einmal greift der Feind von innen und einmal von außen an. Und so wollen wir auch hier diesen Angriff sehen, dass der Feind seine Strategie jeweils wechselt. Einmal von innen und einmal von außen. Paulus willigte in die Tötung des Stephanus ein. Das hatten wir am Ende der vorigen Stunde gehört. Paulus hieß damals noch Saulus. Aber aus diesem Saulus wurde ein Paulus durch die Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, das ist der Akzent der Mitteilung des Wortes Gottes, das Jesus verändert. Schon im Alten Testament haben wir solche Veränderungen, wenn wir beispielsweise an den Jakob denken, aus dem ein, wie es heißt, Israel, was Gottes Streiter heißt, wurde. Und wenn wir in die Lehre des Neuen Testaments hereinschauen, dann finden wir ebenso in den Sendschreiben die Mitteilung, dass der Herr uns, einem jeden, einen neuen Namen geben wird. Im Augenblick kennen wir ihn noch nicht. In diesem Namen mögen all die Dinge untergebracht sein, die wir hier für Jesus waren. Aber wunderbar ist, dass aus diesem Gottesfeind ein Gottesstreiter wurde. Dieser Saul. Saulus, ein Paulus. Dieser Apostel oder spätere Apostel von dieser Zeitwaffe ausgesehen, war also wesenhaft Ursache dieser gewaltigen Christenverfolgung. Auf der anderen Seite sehen wir, wie bei Gott Vergebung ist. Denn das, was hier dieser Saulus angerichtet hat, könnte er nach menschlichem Ermessen nie mehr gut machen. Wenn wir heute, die wir wiedergeboren sind, ich rede nur von solchen, vor dem Herrn stehen, dann können wir sagen, allein Jesus, der Herr, hat solches fertig gebracht, nicht wir. Die Stellung eines jeden Kindes Gottes ist das Werk unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, nicht das unsere. Darum entstand nun, wie es hier heißt, an jenem Tage eine große Verfolgung gegen die Gemeinde oder wieder die Versammlung, die in Jerusalem war. Ich glaube, dass zwei wesenhafte Gründe dafür vorlagen, diese Christenverfolgung einzuleiten. Einmal hatte man den Aposteljüngern verboten, nicht mehr in dem Namen Jesu zu lehren. Das haben wir in den vorhergehenden Kapiteln auch hier besprochen. Warum sollten sie nicht mehr in dem Namen Jesu leben? Weil mit diesem Namen Jesus hinsichtlich der Schriftgelehrten ein Mord verbunden war, der auf ihren Herzen lag. Und deshalb wollten sie nicht, dass dieser Name noch in ihrer Erinnerung kommt. Sie waren die Mörder des von Gott Gesandten. Und genau das hatte auch der Stephanus ihnen gesagt. Und deshalb war es notwendig, endlich, wie sie meinten, Schluss zu machen mit dieser Lehre dieses Jesu von Nazareth. Das Zweite war, dass sie nun hier den Stephanus ermordet hatten. Und das ist klar, jetzt lag Schuld auf ihrem Gewissen. Diese Schuld wollten sie beseitigen. Und zwar nach außen hin wird das so gemacht, dass da einer oder dass jemand gesucht wird, der nun die Schuld tragen soll. Und das waren nun die Jünger. Die sollten nun die Schuld tragen, dass jene diesen Stephanus ermordet haben. Aber auch dann, wenn man Gewalt anwendet, wird man nicht frei von der Schuld der Sünde. Und so liegt auch auf jedem Menschen die Schuld, die Blutschuld Jesu. Wer nicht zur Wiedergeburt gelangt ist, um sich reinzuwaschen zu lassen durch das teure Blut Jesu, auf ihm liegt Blutschuld. Darüber müssen wir im Klaren sein. Und wir könnten Geld geben, so viel wie wir wollten. Wir bringen von dieser Blutschuld nichts herunter. Es sei denn, dass wir bereit werden, zu Jesus zu kommen, um unsere Herzen reinwaschen zu lassen von allem Unrat, der uns durch den natürlichen Menschen anhaftet und anklebt. Interessant ist auch, dass sie diese Versammlung verfolgten, ohne zu wissen, was daraus wurde. Ich glaube, wenn der böse Feind gewusst hätte, wie sich das Weitere anschickte, ich glaube, er hätte diese Verfolgung nicht mit dieser Macht eingeleitet. Das, was sich nun vollzog, war, dass die Gläubigen aus Jerusalem, der Urgemeinde, in alle Winde versprengt wurden, insbesondere in die Richtung Samarias und Judäas. Es ist bezeichnend, wie der Herr noch den Auftrag gab, den wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8 finden. Da sagt der Herr ausdrücklich, dass er ihnen Kraft geben wird, sie werden Kraft empfangen und sie sollten seine Zeugen sein. Und zwar sollten sie bezeugen, erstens in Jerusalem und zweitens in Juda und Samaria und drittens bis an die Enden der Erde. Das sind also drei Zeiteinsätze. Und wir wissen, dass das Evangelium angefangen hat in Jerusalem. Und als es in Jerusalem um sich griff, dass Tausende zum Glauben an Jesus kamen, da schmiedet der Feind ein Werk gegen die Urgemeinde und Gott lässt es zu. Unter der Zulassung Gottes, und wir sehen, dass alle Dinge zum Besten mitwirken, so ist es auch eine Frage an uns, ob wir die Führungen Gottes an uns selbst mit der Anerkenntnis honorieren, indem wir erkennen, dass wir völlig in der Hand Gottes liegen und dass nichts geschieht außerhalb des Willens des Herrn. Die Bibel geht so weit, dass nicht ein Haar vom Haupte irgendeines fällt ohne den Willen des Vaters. Wir sehen einfach, dass wir oft feindlich gegen die Führungen Gottes sind. Nicht alles ist nach dem Willen Gottes, aber Gott lässt es zu, weil Gott aus dem Argen das Positive noch zu machen vermag. Und da haben wir hier gerade ein Beispiel, wie nun in Jerusalem Tausende zum Glauben gekommen waren. Und nun ist es soweit, dass der Herr den zweiten Schritt, nämlich nach Samaria, Judäa, folgen lassen kann. Und darum lesen wir nun hier, dass sie wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Demonstrativ hält Gott die Hand darüber. Auch da wollen wir wieder erkennen, dass Gott nicht einfach mit dieser Verfolgung Gott seine Hand abzog. Gerade im Belassen jener Apostel erkennen wir, dass Gott völlig die Dinge in seiner Hand hält. Die Apostel hatten gewirkt. Sie waren ausgegangen von der Urgemeinde her. Und deshalb belässt sie Gott, hochinteressant, dass es diesmal an die Kleinen geht. Und an die Apostel geht es nicht. Gott wollte, dass in der Urgemeinde das Apostelamt erhalten bliebe. Sie sollten erkennen, dass von Jerusalem der Ausgangspunkt der Segnungen auch für Israel sei, auch für die Heiden sei. Und darum sehen wir hier, dass sie nun ausgetrieben wurden. Sie wurden verscheucht. Und da haben wir drei Beginnungszeitpunkte, die das Evangelium wirken lassen, wie wir es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 finden. Sie sollten seine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Diese drei Zeiteinsätze finden wir in Jerusalem ab Apostelgeschichte 2, Vers 1. Judäa und Samaria, da ist insbesondere die Verkündigung ab Kapitel 8, Vers 5. Und das Ende der Erde beginnt in der Verkündigung des Evangeliums, Kapitel 8, Vers 26. Das sind die Anfänge in diese drei Verkündigungszeitabschnitte, die dicht aufeinander folgen, auch zeitlich. Wir sehen also, wie der Herr, nachdem er das Werk hier auf Erden eingeleitet hatte, gar nicht mehr lange wartet mit dieser gewaltigen Verkündigung des Evangeliums. Es liegen nur kurze Zeitabschnitte dazwischen, denn diese Verfolgung hier, die war an sich noch zu Beginn der Urgemeinde. Man hatte den Stephanus ermordet. Die Ermordung soll die Schuldigen darstellen, indem man andere verklagt. Hier offenbart sich so richtig der alte Mensch, der nicht eingesteht, dass er böse ist. Der sucht dann die Schuld an anderen. Das ist der natürliche Mensch, für den es keine Heilung mehr gibt, sondern nur noch die Quittung des Todes. Und das ist gut so, dass Gott den Tod ausgesprochen hat. Es ist zwar bitter für solche, die nicht errettet worden sind, denn diesem leiblichen Tod folgt dann der ewige Tod, der zweite Tod, während bei jenen, die hier errettet sind, danach die Herrlichkeit folgt. Nun lesen wir hier von gottesfürchtigen Männern. Sie bestatteten den Stephanus. Die ihn totgeschlagen haben, die kümmerten sich um nichts mehr. So war das schon bei unserem Herrn. Da kamen gottesfürchtige Männer. Der Josef von Arimathea, der Nikodemus war übrigens auch dabei. Bei dieser Aktion hat er ein ganzes Stück seiner Menschenfurcht verloren. Wir sehen einfach, dass durch Aktivität der Gläubigen die Bindungen, die durch den Feind an uns verursacht sind, fallen. So manche Gläubige haben Komplexe, haben Einengungen, darum, weil sie es dem bösen Feind gestatten. Und gerade dann, wenn wir aktiv werden, für Jesus ein Zeugnis zu sein, dann fallen solche Beengungen, solche Fesseln, solche Ketten, die wir erst dann als Ketten erkennen, wenn wir sie haben fallen lassen, wenn wir befreit sind aus solchen Exzessen. Der Jesus jedenfalls will uns auch davon freimachen, denn er hat uns zu seinen Zeugen gerufen. Was ist das, ein Zeuge, den ich im Keller an eisernen Ketten festgebunden halte? Das kann kein Zeuge sein, da kann nämlich Jesus dort nicht bezeugen. Und so befinden sich auch in heutigen Tagen viele, viele Kinder Gottes, gebunden mit Ketten, ohne dass sie es merken, dass sie gebunden sind. Oft lässt der Teufel ihnen noch eine gewisse Freiheit. Sie laufen ein Stück Weges
Und wenn sie meinen, wieder auf den Beinen zu sein, dann zieht der Teufel und da fallen sie wieder prall auf die Nase. Und dann rufen sie wieder zum Herrn und richten sie sich über die Knie wieder auf, bis sie auf den Beinen stehen und in dem Augenblick, wo sie gehen wollen, zieht der Bösewicht wieder, weil er sie in Ketten noch gebunden hält. Aber wir müssen das Evangelium voll sagen, und zwar, dass Jesus frei macht. Oft geschieht es nicht in der Weise, dass wir das über Nacht erreicht haben. Ganz klar, nach dem Willen Gottes sollen ja alle Dinge zum Besten mitwirken. Also braucht Gott die Zeit, um uns zu verändern. Das ist ja die Absicht, weshalb Gott solches auch zugelassen hat. Aber wir müssen ein Ja zu den Wegen Gottes finden, nicht aber ein Ja zu den Wegen des Feindes. Das wollen wir lernen. Und das sind zweierlei Positionen, die auch im Leben eines Gläubigen gefunden werden. Die nun jenen Stephanus Beerdigten stellten eine große Klage über ihn an. Es war praktisch der erste Märtyrer in der Gemeinde Jesu. Nicht der erste Tote. Wenn wir an den Ananias denken, da können wir ihn nicht zum Märtyrer erheben. Er war keiner. Er musste sterben, weil er Gott belogen hatte. Er war ein kleiner Betrüger und hatte gedacht, dass Gott das nicht sieht. Aber Gott schaut ins Herz. Gott sieht dein und mein Herz, und deshalb ist es notwendig, dass wir unsere Herzen beständig reinigen und so vor Gott überzeugen. Einfach darum, weil wir nur so vor Gott gefunden werden. Und wenn es in unserem eigenen Herzen klappt, dann klappt es auch anders. Wir können aber nicht das Herz in Ordnung bringen, indem wir Äußerlichkeiten geschehen lassen. Das ist nicht der Wille Gottes. Die Reinigung und die Gottesbestimmung und die Übereinstimmung Gottes geschieht von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das Werk des Heiligen Geistes geschieht von innen und damit wird das Gotteskind festgemacht, wird an Gott gebunden und damit ist es losgelöst, rein juristisch und meist auch hier real. Leider leben wir heute in einer Zeit, die sich die Endzeit nennt, in der in Gottes Wort schon die Zunahme der Macht der Finsternis angekündigt ist. Das ist heute. Dadurch sehen wir das reale Bild eines Kindes Gottes, wie es sein soll, nicht mehr so klar. Die meisten plagen sich dann schon und befinden sich in Auseinandersetzung. Nun heißt es hier in Vers 3, dass die Versammlung verwüstete. Das ist ein furchtbarer Ausdruck. Saulus verwüstete die Versammlung, die Urgemeinde. Größer als unsere Sünde ist die Gnade Gottes. Wir lesen einmal im Neuen Testament, wer aber den Tempel zerstört, den wird der Herr zerstören. Wir kennen dieses Wort. Fest steht, dass bei Stephanus eine Tempelzerstörung stattgefunden hat, denn er hatte den Heiligen Geist. Interessant ist, wenn sie Gottlose umgebracht hätten, wäre es keine Tempelzerstörung gewesen. Wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Redet Paulus dann im Brief an die Korinther, und zwar zu Kindern Gottes, nicht zu den Gottlosen. Die Gottlosen sind nicht der Tempel des Heiligen Geistes. Und so haben sie mit der Tötung des Stephanus Tempel des Heiligen Geistes zerstört. Sie haben ihn abgebrochen. Bei unserem Herrn Jesus begann es. Ihr war durch den Heiligen Geist gezeugt. Wir können nicht durch den Heiligen Geist gezeugt werden, sondern wir werden durch den Heiligen Geist wieder gezeugt. Denn sein Kommen im Geiste war gleichzeitig das Kommen im Fleische. Und das war Gott vollkommen. Was bei uns nicht der Fall ist. Wir werden gezeugt und kommen zur Welt mittels einer Geburt und das ist sehr unvollkommen. Darum werden wir wiedergezeugt und diese Wiederzeugung ist durch den Heiligen Geist. Aber in dem Augenblick sind wir Tempel des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist darin wohnt. Sie haben den Tempel zerstört. Paulus hat den Tempel Gottes zerstört, wird er aber zerstört?
Nein. Warum nicht? Weil die Gnade Gottes sagt, weil durch seine eigene Wiedergeburt, die sich dann, wie wir dann im nächsten Kapitel finden werden, an ihm vollzog.
Gott hatte gesagt, ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss.
Armer Paulus. Nein, nein, nach dem Leibe schon, aber nicht nach dem Geist.
Wir sehen einfach, dass nicht das Leibliche hier maßgebend ist, sondern das Geistliche. Und dann gibt Gott Befreiung, wenn wir bekennen, mit Christus unserem alten Leib in den Tod gegeben zu haben, damit Christus in uns herrsche und wir Menschen des Geistes sind, dann hat auch Gott einen Anlass, einen Punkt, einen Grund, uns herauszuführen aus der Beengung durch den Feind in uns. Das ist ein echter Grund, wenn der Tempel verunreinigt wird. Solange wie wir schmutziger sind, als der Feind unseren Tempel verunreinigt, ist das Problem an uns. Und erst dann, wenn wir in die Heiligung gehen, dann gibt Gott Gnade und lässt dann die Dinge gereinigt werden, indem wir zum Herrn rufen und die Befreiung erbeten. Der Feind war in die Gemeinde eingedrungen. Der Feind riss die Gemeinde in Teile auseinander. Nach dem Willen Gottes. Nach der Zulassung Gottes. Wisst ihr, ich hätte kein solcher Israelit sein wollen, der die Gemeinde hier zerstört. Das möchte ich nicht sein. Die haben gar keine Ahnung gehabt, was auf sie zukommt. Sie wussten nicht, was sie taten. So ist es auch heute noch. Die Gemeinde Jesu ist eine Institution hier auf dieser Erde, die allenthalben gehasst wird. Man neidet, man hasst sie, man bekämpft sie, man verfolgt sie, man will mit ihnen nichts zu tun haben. Warum denn nicht? Weil wir diesen Menschen, die verloren gehen, eine beständige Anklage sind. Wir wollen nicht an Gott erinnert werden. Und je besser wir ein Zeugnis für Jesus sind, wir brauchen noch nicht mal viel Worte zu benutzen, umso klarer sind wir ein Zeugnis, auch in der unsichtbaren Welt. Für unseren Herrn. Er verwüstete die Versammlung. Er ging der Reihe nach in die Häuser, heißt es hier, und schleppte sowohl Männer als Weiber fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Es war eine Massenverhaftung unter der Regie des Saulus. Dass es diesem Paulus bitter geworden ist, das lesen wir schon in der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen. Wir lesen einen ganz besonderen Hinweis in Galater 1, Vers 13. Da kommt er immer wieder auf diesen Punkt zu reden, an verschiedenen Stellen. Galater 1, Vers 13. Aber er nennt das, was diese Verfolgungen betraf, ehemaligen Wandel. Es war ein ehemaliger, was seinen Wandel betraf. Nur mit dem Unterschied, es war eine böse Sache, die seine Ehemaligkeit betraf. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, sagt Paulus über sich selbst, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstöre. Warum? Weil er ein übermäßiger Eifer für die Traditionen seiner Väter war. Aber das ist noch nicht alles. Wir finden auch in der Apostelgeschichte Kapitel 26 ein solches Wort. Das geht noch deutlicher in die Tiefe, und zwar ab Vers 10 und 11. Und er hat gedacht, er müsste das tun. Vers 9. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Ich meinte freilich bei mir selbst,
sagte er,
gegen den Namen Jesu des Nazarener viel Widriges tun zu müssen. Was ich in Jerusalem auch getan habe, und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen. Nachdem ich von dem hohen Priester die Gewalt empfangen hatte, nicht von Gott, sagten wir, von den hohen Priestern. Und wenn sie umgebracht wurden, also handelte sich bei Blutschuld hinsichtlich des Apostel Paulus keineswegs allein nur um den Stephanus. Und wenn sie nennt keine Zahl, er schämt sich, er redet aber in der Mehrzahl. Wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu, er wäre der Ansporn noch dazu, sie umbringen zu lassen. Und in allen Synagogen, sie oftmals strafen, der hat sie gedemütigt und gestraft und geschlagen öffentlich. Zwang ich sie, er hat sie geschlagen, bis sie gezwungen wurden, den Namen Jesus zu lästern, das müssen wir uns vorstellen. Zwang ich sie zu lästern und das über die Maßen gegen sie rasend, verfolgte ich sie bis in die ausländischen Städte. Das war Saulus, der einen Auftrag hatte, nicht von Gott, sondern von einer religiösen Welt. Die religiöse Welt um uns ist auch heute noch in der Lage, die Kinder Gottes zu ermorden. Denn der natürliche Mensch ist zu allem fähig. So kennen wir nun das Zeugnis des Apostels, wo heraus Gott ihn errettet hatte. Es ist grandios und gewaltig. Er verschleppte sie und lieferte sie im Gefängnis ab. Aber jetzt greift Gott ein. In Vers 4 finden wir den Anfang der Mission. Das ist der Anfang der Mission. Da heißt es, die Zerstreuten, die gingen umher und verkündigten das Wort. Das Wort Gottes wäre nie so gewachsen. Das hätte sich nie so fruchtbar erweisen können, wenn Gott nicht die Zulassung gegeben hätte, dass sie in dieser Weise verfolgt würden. Sie verkündigten, wohin sie kamen, das Wort. Und darum ging Philippus, ein Mann Gottes, ein Evangelist, er ging hinab in die Stadt Samaria. Wenn es hier heißt hinab, dann liegt Samarien in einer etwas mehr gearteten Tiefebene, es liegt tiefer. Jerusalem liegt auf einem Hochplateau. Es war ein Hinabgehen. Aber das hat schon einen Sinn. Philippus hätte das Wort Gottes viel lieber in Jerusalem verkündigt, wo Tausende von Gläubigen es abgenommen haben. Jetzt muss er es unter beschwerlichen Bedingungen verkündigen. Es war ein Hinabgehen in eine demütige Position für ihn. Aber er geht in eine, sie wird uns namentlich gar nicht genannt an dieser Stelle, es heißt nur in eine Stadt Samarias und predigt ihnen Christus. Und dadurch ist die Gnade Gottes durch das Evangelium zu den Samaritern gekommen. Die Volksmengen, die das nun hörten, die achteten einmütig. Ja, das könnte man sich heute auch wünschen. Ich weiß nicht, ob sich es inzwischen geändert hat, aber neulich war es noch nicht so an der Hauptwahl. Da war keine Einmütigkeit bei den Hörern, fleißig das Wort des Zeugnisses aufzunehmen. Hier achten sie es einmütig. Ich glaube, dass der Geist Gottes hier das Land vorbereitet hatte. Ob wir nicht auch so beten sollten, wie einstmals die ersten Christen, dass Gott wieder Land fruchtbar mache, um uns gebrauchen zu können, Wir möchten gern zum Herrn Jesus beten. Herr Jesus, ich möchte recht viele zu dir bringen. Nicht wahr, diese frommen Wünsche durchziehen unsere Seele wie der Rauch in einem Kamin. Aber sind wir auch bereit, das Opfer dafür zu bringen? Bist du bereit dazu? Ich sage nicht, dass der Herr es von dir fordern muss. Aber ich frage, ob du bereit dazu bist, auch das Opfer der Verfolgung auf dich nehmen zu wollen. Ob du dann auch noch ein Ja hast, Menschen zu Jesus zu führen. Geh in die Stille vor dem Herrn, ins Kämmerlein, und frage den Herrn, ob du bereit bist, ganz für Jesus da zu sein. Sie achteten und hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Damals hatten wir die Zeit der Zeichen, die wir heute nicht mehr haben. Und das, dann finden wir in Vers 7 die Äußerung dieser Zeichengewalt. Zeichenmacht war diesen Dingen interessant. Am Ende von Vers 6 werden die Zeichen erwähnt und in Vers 7 geht es gleich los. Da werden die Zeichen genannt, die finden wir auch wieder in Markus 16, Vers 17 und 18. Und zwar, von vielen, heißt es hier, welche unreine Geister hatten, fuhren sie aus. Das ist das Zeichen des Evangeliums an Menschen, die Christus noch nie vernommen hatten. Und das ist ein Zeichen, wie man es nur unter Zeichen findet, nicht in heutiger Zeit. Heute können wir solches nur durch Glauben tun, und weil unser Glaube nicht stärker ist, dann geschieht uns, wie der Herr sagt, nach eurem Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben, nicht nach unserem Zeichen, weil wir keine haben. Und die unreinen Geister fuhren aus. Hier heißt es mit lauter Stimme, schreiend. Und das kennen wir aus der Seelsorge, aber wir sind froh, dass wir den Herrn ehren dürfen mit der kleinen Kraft. Wie es auch der Gemeinde zu Philadelphia gesagt wird. Philadelphia, du hast nicht die starke Zeichenmacht, du hast nur eine kleine Kraft. Das wird dieser Gemeinde gesagt. Die Zeichenmacht war eine große. Die haben wir heute nicht. Gott gewollt nicht. Und dann wurden viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und die Leute in Samaria waren außer sich. Hatten es noch nie gehört und noch nie gesehen, was sich hier vollzog. Wir können sagen, die Vertriebenen waren ein gewaltiger Segen für Judäa und für Samaria, weil sie die Verfolgung auf sich nahmen. Ach, dass doch der Herr unsere Herzen so formen möchte und könnte, dass wir auch in dieser Bereitschaft leben, in dieser Bereitschaft gebunden werden, dass der Herr uns benutzen möchte, um ganz neu für viele zum Segen zu werden. Und dann heißt es, und es war eine große Freude in jener Stadt. Warum war in jener Stadt große Freude? Wollen wir ruhig die Frage stellen, warum? Nämlich dadurch können wir andere Bibelstellen besser einordnen. Ich denke gerade an Lukas 10, Vers 20. Diese Stellen wird von Bibelgläubigen oft falsch eingeordnet. Da heißt es, freut euch nicht, dass, wir wollen es wörtlich lesen, es ist besser, Lukas 10, Vers 20. Da heißt es, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Hier geht es nicht um die Frage, ob sie sich freuen oder nicht freuen sollten, sondern hier geht es um eine Gegenüberstellung, dass der Inbegriff ihrer Freude nicht jener war, dass diese Geister ihnen untertan waren, sondern dass ihre Namen in den Himmeln angeschrieben gefunden wurden. Das soll der Inbegriff unserer Freude auch heute noch sein. Aber der Herr meinte hier nicht in Lukas 10, dass sie sich grundsätzlich nicht freuen sollten. Das Gegenteil davon wäre gewesen, dass sie sich hätten furchtbar ärgern müssen. Nein, nein, das meint der Herr eben nicht. Sondern er will nur klarstellen, dass der Hauptgrund unserer Freude unser Errettetsein in Jesus beinhaltet und nicht, dass die Geister uns untertan sind aufgrund der Herrlichkeit des Werkes Jesu am Kreuz. Damals war der Herr Jesus auch noch gar nicht gestorben. Dafür hatten sie aber die Zeichenmacht. Heute ist er gestorben. Heute haben wir die Zeichenmacht nicht. Da hat er uns den Glauben hinterlassen. Denn ohne Glauben vermag niemand Gott zu gefallen, sagt die Schrift. Deshalb war eine große Freude hier, weil so viele unreinen Geister ausgefahren waren und Gelähmte und Lahme geheilt wurden durch die Zeichenmacht des Philippus, der in großer Wirksamkeit hier auftrat, aber auch in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gefunden wurde. Ich glaube, dass der Herr hier noch so manches drin enthalten hat, das wir heute noch hören können.